Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Anne Seidel. Guten Morgen. Nach der Tagesschau ist es die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen. Das Wort zum Sonntag. Seit 70 Jahren wird es ausgestrahlt, jeden Samstagabend in der ARD, immer im Wechsel, verantwortet von der evangelischen und der katholischen Kirche. Wir erinnern gleich an Höhepunkte und Pannen aus 70 Jahren und auch an die Kritik, die es an dieser Sendung gibt. Zuerst aber geht es heute um einen orthodoxen Rabbiner, der sich seit vielen Jahren für den Dialog zwischen Juden, Christinnen und Muslimen einsetzt und der dafür morgen in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet wird. Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt. Der Karlspreis wird seit fast 75 Jahren an Menschen verliehen, die sich einsetzen für Verständigung und Einheit in Europa. Und in diesem Jahr werden gemeinsam mit Rabbiner Pinchas Goldschmidt explizit auch alle jüdischen Gemeinschaften Europas geehrt. Ein Zeichen der Solidarität nach dem Angriff der Hamas auf Jüdinnen und Juden in Israel am 7. Oktober und ein Statement gegen Antisemitismus hier in Europa. Was sich für europäische Jüdinnen und Juden in den vergangenen Monaten verändert hat, auch darüber hat Gerald Bayroth mit dem diesjährigen Karlspreisträger Pinchas Goldschmidt gesprochen.
Der Mann mit dem schwarzen Hut und dem grauen Bart zeigt sich im Gespräch nicht als Mensch großer Gefühle. Doch wenn Rabbiner Pinchas Goldschmidt davon redet, wie es jüdischen Gemeinden in Europa gerade geht, dann ist die Emotion zu spüren. Dann wird der Vorsitzende der Europäischen Rabbinerkonferenz deutlich. Seit am 7. Oktober Hamas-Kämpfer israelische Zivilisten dahingemetzelt haben, Männer getötet, Frauen vergewaltigt haben, sei auch in Europa nichts mehr wie zuvor. Der Antisemitismus habe ungekannte Ausmaße angenommen.
Der Antisemitismus hat sich vervielfacht und man kann sogar sagen, dass heute der Antisemitismus in Europa wieder politisch korrekt geworden ist.
Mit Europa ist Goldschmidt als Vorsitzender der orthodoxen Europäischen Rabbinerkonferenz eng verbunden. Der heute 60-Jährige ist in der Schweiz geboren und war fast 30 Jahre in Moskau Rabbiner. Nach der Sowjetzeit gab es in Russland zwar viele Juden, aber jüdisches Wissen war nach den Jahren des Kommunismus kaum vorhanden. Das wollte Rabbiner Goldschmidt ändern, hat sich im Gemeindeaufbau engagiert, hat Torah und Talmud unterrichtet und jetzt sagt er über Russland:
Man kehrt zurück in die Vergangenheit, zurück zur Sowjetunion, zurück ins Stalinismus. Und das hat auch große Auswirkungen auf die jüdischen Gemeinden. Seit dem Anfang des Krieges habe ich die Juden aufgerufen, Russland zu verlassen, und mehr als 100.000 haben Russland verlassen.
Kritiker wenden allerdings ein, Goldschmidt habe zu lange zu Putins Krieg geschwiegen. Zu den über 100.000 Juden, die Russland verlassen haben, gehören auch seine Familie und Goldschmidt selbst.
Ja, es war keine einfache Entscheidung, Russland zu verlassen. Aber doch glaube ich, dass bereit sind und verstehen, wenn wir von einem Ort weg müssen, ausreisen müssen oder flüchten müssen. Das ist ein Teil unserer Geschichte.
Juden seien daran gewöhnt, auf der Hut zu sein und die jeweiligen Länder notfalls verlassen zu müssen. Wer eine Sitzung der Europäischen Rabbinerkonferenz besucht und einen Gesprächspartner finden will, kann schnell die Orientierung verlieren. Schwarze Hüte, soweit das Auge blickt. In der jüdischen Orthodoxie gibt es fast ausschließlich männliche Rabbiner, ganz im Gegensatz zu anderen jüdischen Richtungen, wo auch Rabbinerinnen das religiöse Heft in die Hand nehmen. Frauen haben auch im orthodoxen Gottesdienst wenig zu melden. Dafür haben Rabbinergattinnen in den orthodoxen Gemeinden oft eine hohe Stellung, geben häufig Religionskurse für Frauen, betreuen oft auch das jüdische Ritualbad Mikwe. Für einen orthodoxen Rabbiner ungewöhnlich stark hat sich Pinchas Goldschmidt als Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz für das Gespräch mit anderen Religionen eingesetzt. Ganz besonders für den Dialog zwischen Muslimen und Juden. Er hat ein Forum für religiöses Führungspersonal beider Religionen mitgegründet und wollte sich gemeinsam mit Muslimen für die Rechte beider Religionen in Europa einsetzen. Europa schränke die Freiheiten zu sehr ein, Er zählt auf: Minarettverbot in der Schweiz, Burka-Gesetz in Frankreich, Schächtverbot in mehreren Ländern, Beschneidungsdebatten in Deutschland und Island.
Es war ein Angriff gegen den Islam in Europa. Anstatt den radikalen Islam zu bekämpfen, haben die Europäer angefangen, auch wirklich die Islam als Religion zu bekämpfen. Obwohl diese Einschränkungen und Gesetze mehr gegen die muslimischen Europäer waren, sind wir, die Juden Europas, wirklich der Kollateralschaden.
Während der Debatte in Deutschland hat sich Goldschmidt sehr für das Recht auf Beschneidung eingesetzt. Er hat von seinen muslimischen Kollegen gefordert, einen Aufruf zu unterschreiben. Muslime sollten Juden nicht physisch angreifen. Den Aufruf haben die religiösen muslimischen Führer wohl unterschrieben. Doch nun ist Goldschmidt enttäuscht, wie wenig Wirkung so ein Papier gezeigt hat.
Ich würde nicht sagen, dass es wirkungslos ist, aber ich würde sagen, dass der Ruf der muslimischen Führung nicht gehört worden ist durch ihren Gemeinden. Wir reden ja von Dutzenden von Millionen von Muslimen, die heute in Europa leben.
Zur Karlspreisverleihung in Aachen reist Goldschmidt mit seiner Frau, zahlreichen Kindern und Enkeln an.
Gerald Bayroth über den Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, der morgen in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet wird. Fastenzeit als Frühjahrsputz für die Seele. Wie unterscheiden zwischen richtig und falsch? Oder Brücken bauen in Berlin-Neukölln in Zeiten des Gazakriegs? Das waren drei der Themen in den letzten Wochen im Wort zum Sonntag. Heute, vor genau 70 Jahren, am 8. Mai 1954, wurde die kirchliche Fernsehsendung zum ersten Mal ausgestrahlt. Bis heute läuft sie jeden Samstagabend in der ARD und ist damit nach der Tagesschau die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen. Für die einen hat sie Kultstatus, andere finden sie altmodisch und überholt, manchen aber gibt sie nach wie vor wichtige Denkanstöße. Christian Röther blickt zurück auf 70 Jahre Wort zum Sonntag.
Wenn ein Format im Fernsehen 70 Jahre lang durchhält, dann muss man es wohl als erfolgreich bezeichnen. Dabei hatte die Geschichte des Worts zum Sonntag mit einer Panne begonnen. Ein Kabel war gebrochen. Die erste Ausgabe sollte eigentlich am 1. Mai 1954 zu sehen sein, und zwar live. Doch das Kabel ließ sich nicht mehr flicken und so musste der katholische Prälat Klaus Mund sein Manuskript wieder einpacken. Stattdessen ging es eine Woche später los, evangelisch, mit Pfarrer Walter Dittmann.
Sie haben heute Abend viel gesehen und gehört. In bunter Fülle sind Bilder der Wirklichkeit an uns vorbeigezogen.
Eine Aufnahme vom allerersten Wort zum Sonntag gibt es allerdings nicht. Überliefert ist nur das Manuskript. Seitdem ist das Wort zum Sonntag so gut wie jede Woche im ersten deutschen Fernsehen zu sehen, meistens am späten Samstagabend. In der Anfangszeit markierte es den Sendeschluss und manche sahen darin eine Art fromme Einschlafhilfe, denn es folgte nur noch das Testbild. In den ersten drei Jahren war das Format Männern vorbehalten. Ab 1957 durften dann aber auch Frauen ins kirchliche Fernsehen. Erstmal allerdings nur evangelische Frauen. Die erste katholische Sprecherin debütierte erst 30 Jahre später, 1984. Es war die Theologin und Lehrerin Irmgard Rech.
Verehrte Zuschauer, zur Fastnacht gehört das Tanzen, wie zur Fastenzeit das Fasten. Die Fastnacht ist nur dann richtige Fastnacht, wenn es rund geht. An Fastnacht wird getanzt, dass der Boden schwankt.
Zu sehen und hören sind Priester und Pastorinnen, Laien und Ordensleute, Diakone und Professorinnen. Das Wort zum Sonntag versuchte aber auch immer mal was Besonderes.
Meine liebe deutsche Freunde, das Fernsehen gibt mir die Gelegenheit, zu euch zu sprechen.
Mal kam es wie hier aus dem Vatikan. Dann wurde es co-moderiert von einer Drag Queen.
Auf geht's, ihr Hasen. Das ist keine Bildstörung. Ich bin heute hier, weil jetzt geht es um Toleranz, Liebe und Vielfalt.
Und sogar Päpste gaben sich die Ehre.
Verehrte Damen und Herren, liebe Landsleute. In wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen und ich freue mich schon darauf.
Ich komme als Nachfolger des Apostels Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, du Petrus, stärke deine Brüder.
70 Jahre lang wechseln sich die Kirchen immer brav ab. Evangelisch-katholisch, evangelisch-katholisch. Nur zwei Ausnahmen gab es in der Corona-Pandemie. Da wurde die Fernsehverkündigung zur gemeinsamen Chefsache.
Ausnahmsweise begrüßen wir Sie an diesem späten Samstagabend zu zweit beim Wort zum Sonntag. Landesbischof Bedford Strohm für die evangelische Kirche in Deutschland und ich bin Bischof Betzing von der katholischen Kirche.
Und weil das Wort zum Sonntag ein Fernseh-Urgestein ist und alle es kennen, war und ist es auch immer wieder ein gefundenes Fressen für Satire.
Liebe ZDF-Gemeinde, liebe Rentner, liebe Verstorbene.
Stellen wir uns einfach einmal vor, Jesus wäre ertränkt worden. Würde dann in jeder Kirche ein Aquarium stehen?
Liebe Freunde, innen. Als ich neulich in meinem Gesangbuch blätterte, da stieß ich auf folgende Zeile.
Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.
Den Kirchen hingegen ist das Wort zum Sonntag ernst und wichtig. Erreicht es doch jeden Samstagabend bis zu 2 Millionen Menschen.
Wir möchten nicht nur, dass die Menschen zu uns kommen müssen, in die Kirchen hinein und in die Gemeinden hinein, sondern wir gehen auch raus zu den Menschen und landen abends bei ihnen im Wohnzimmer.
Stefanie Schardin ist Pfarrerin und die Medienbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Außerdem spricht sie regelmäßig das Wort zum Sonntag.
Ich mache das jetzt seit 6 Jahren und habe infolge der Sendungen so viel Feedback bekommen von Menschen, die mir gezeigt haben, wie sehr sie auf der Suche sind nach Trost, nach Sinn, nach Orientierung. Deshalb ist mir das ein Herzensanliegen, über die Kirchenmauern hinaus die Menschen zu erreichen.
Dass das Wort zum Sonntag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt wird, genau wie viele andere Verkündigungsformate von Kirchen und teils auch von anderen Religionsgemeinschaften, das haben nicht die Kirchen entschieden und das haben auch nicht die Sender entschieden, sondern die Politik.
Ja, das hat man eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Erfahrung des gleichgeschalteten Rundfunks im Nationalsozialismus hat man gesagt, wir brauchen einen öffentlichen Rundfunk. Und da müssen wir dafür sorgen, dass dort Vielfalt stattfindet und speziell die Kirchen, die ja in der Nachkriegszeit eine besondere Rolle hatten, auch für den Wiederaufbau einer Zivilgesellschaft.
Erklärt der Kommunikationswissenschaftler Tim Karis vom Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Universität Bochum.
Und dann hat man gesagt, wir schauen, dass die Kirchen selber Sendezeit bekommen, also die großen Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche. Und auch aus der historischen Verantwortung die jüdischen Gemeinden.
Seitdem gilt das sogenannte Drittsenderecht. Rundfunksender, öffentlich-rechtliche genauso wie viele private und Radio genauso wie Fernsehen, sie alle sind per Gesetz dazu verpflichtet, die religiösen Formate auszustrahlen. Teilweise werden die Formate mitfinanziert aus den Rundfunkbeiträgen. Und es gibt gesellschaftliche Stimmen, die würden den Religionsgemeinschaften dieses Privileg gerne wieder streichen. Humanistische Stimmen, atheistische Stimmen. Doch das müsste die Politik entscheiden und danach sieht es derzeit überhaupt nicht aus. So bleibt das Wort zum Sonntag bis auf Weiteres dem samstäglichen Fernsehabend erhalten. Und eine kleine Herausforderung für viele Sehgewohnheiten, meint Stefanie Schardin.
Ja, es ist wahrscheinlich als zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen vielleicht die Sendung, die am meisten noch Retro-Format hat, weil wirklich einfach ein Mensch über 4 Minuten, früher war es viel, viel länger, über 4 Minuten einfach einen Gedanken entfaltet.
Und wer das partout nicht sehen möchte, für den hatte die katholische Sprecherin Irmgard Rech vor 40 Jahren diesen Tipp.
Stellen Sie also den Fernseher ruhig einmal ab und gehen Sie dorthin, wo Sie sich einhaken und mittanzen und mitschunkeln können.
Das Wort zum Sonntag feiert runden Geburtstag. Heute vor genau 70 Jahren lief die Fernsehsendung der Kirchen zum ersten Mal in der ARD. Ein Rückblick war das von Christian Röther. Und an dieser Stelle auch heute wieder ein Blick in ein Kloster. Wir waren diese Woche schon zu Gast in Klöstern auf der Bodenseeinsel Reichenau und in South Carolina. Heute geht es nach Brandenburg. In Eberswalde gibt es seit kurzem eine neue Niederlassung der Kapuziner. Bisher hatte der katholische Kapuzinerorden hier in Deutschland unter anderem Klöster in München, Frankfurt am Main und Münster. Außerdem arbeiten die Kapuziner bis heute als Missionare im Ausland, zum Beispiel in Ländern wie Chile und Indonesien. Und jetzt also eine 40.000 Einwohnerstadt in Brandenburg. Seit Anfang des Jahres leben in Eberswalde 2 Kapuzinermönche und auch sie verstehen sich als Missionare. Das haben sie unserem Reporter Bernd Geisen erzählt.
Wenn die beiden katholischen Kapuziner Bernd Beermann und A.G. Anthony in ihrer typischen braunen Mönchskutte durch die Stadt gehen, sind sie schon ein Hingucker. In Eberswalde, in Brandenburg, eine Autostunde nördlich von Berlin. Denn Kapuziner und Kirchenmenschen überhaupt sind hier dünn gesät. Probleme mit den Eberswaldern gibt es so gut wie keine, berichtet Bernd Beermann. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich bin auch ab und zu mal mit dem Habit hier durch die Stadt gegangen und es gab einmal eine Situation, wo ja jemand, der, ich glaube, etwas alkoholisiert war, dann so gesagt hat, oh, wir hier nicht, Leute aus dem Mittelalter, da sind wir doch drüber raus und so. Aber es war eine Reaktion jetzt in dem halben Jahr, wo wir jetzt hier in der Stadt sind. Also solche Erfahrungen habe ich auch in Münster gemacht. Das ist jetzt nichts Eberswalde-Spezifisches.
Kapuziner sind ein Reformzweig des Franziskanerordens. Den hatte Franz von Assisi gegründet. Der Reformbettelorden der Kapuziner hieß ursprünglich Mindere Brüder vom eremitischen Leben. Mit der typischen Kapuze als Teil ihres Habits, erklärt Bernd Beermann, fielen sie auch damals schon ins Auge.
Als die Kapuziner mit dieser Kapuze durch die italienischen Städte gingen, haben die Kinder ihnen hinterhergerufen, die Kapuzenmänner, i Cappuccini auf Italienisch. Und so ist der Name entstanden. Also es gibt keinen heiligen Kapuzius, wie man vielleicht meinen könnte, sondern es ist tatsächlich unserer Kapuze zu verdanken, dass wir Kapuziner heißen.
Die beiden wohnen in Eberswalde, derzeit in einer Mietwohnung am Stadtwald. Später werden sie in ein neues Gemeindezentrum umziehen. Weitere Brüder sollen ihnen dann folgen. Dass sie ausgerechnet nach Eberswalde gezogen sind, hat mit ihren Aufgaben als Kapuziner zu tun. Kontemplation und Aktion. Für die Kontemplation hilft die Nähe zum Stadtwald, sagt Bernd Beermann. Und
Aktion und Kontemplation miteinander zu verbinden, das ist das Grundprinzip, das die Kapuziner sich ganz stark auf die Fahnen geschrieben haben. Also die Arbeit, sei es als Priester oder in irgendwelchen anderen Berufen, je nachdem. Also wir hatten in der Geschichte alle möglichen Berufsgruppen, Architekten, Ärzte, Krankenpfleger, ja, und jetzt auch so jemand wie mich, der Biologe und Chemiker ist.
Eine wichtige Aufgabe für die Kapuziner ist die Missionsarbeit.
Wir haben immer noch einen Auftrag, auch die Botschaft Christi den Menschen zu bringen, die sie noch nicht so gehört haben. Und von daher war es uns ein Anliegen, eben dorthin zu gehen, wo ja katholisches Leben, Ordensleben und wie auch immer doch sehr dünn besiedelt ist, sagen wir das mal so.
Wie eben in Eberswalde. Was die beiden hier genau erwartete, war auch A.G. Anthony zu Beginn nicht ganz klar. Ob das okay für ihn sei, nach Eberswalde zu gehen, habe ihn sein Ordensvorsteher, der Prinzipal, vorher gefragt.
Aber ich habe so gesagt, ja, kein Problem, was ist denn? Er hat dann gesagt, das ist wie ein Missionar. Wusste ich nicht, was bedeutet Missionar hier in Eberswalde. Ich weiß, was bedeutet ein Missionsleben, weil mein Cousin, der zu der Zeit in Afrika gearbeitet hat, ein Kapuziner in Ghana, und ab und zu hat er erzählt, was bedeutet Missionsleben. Dann habe ich gedacht, in Eberswalde, in Berlin, gibt es auch solches Leben wie ein Missionsleben. Aber als ich hier kam, weiß ich schon Bescheid. Warum hat er diese Frage gestellt?
Die Zahl der Katholiken liegt in Brandenburg nämlich im bundesweiten Vergleich fast am Ende der Skala, die der Protestanten allerdings auch. Die mit Abstand meisten Brandenburger sind konfessionslos. Erste vorsichtige missionarische Schritte haben die beiden schon getan.
Ein Angebot für ein Abendgebet, also offen für jeden. Und wir sind bis dazu noch nicht alleine gewesen.
Es sind jetzt keine Hunderte, also die wenigsten waren mal zwei. Und so ein Dutzend, das war so die Obergrenze.
A.G. Anthony ist darüber hinaus fest in die Arbeit der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul in Eberswalde eingebunden und auch in die in den anderen Gemeinden der weitläufigen Pfarrei Heiliger Christophorus hier im Barnim.
Ich bin der Pfarrvikar hier bei unserer Gemeinde hier in Eberswalde. Wir haben hier verschiedene Gemeinden und ja, ich kann sagen, ich bin auch Seelsorger hier.
Besonders am Herzen liegt ihm die seelsorgerische Arbeit an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im Ort, und zwar mit Studierenden aus anderen Ländern und mit ganz unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten. Viele dieser Studierenden, so sagt er, suchen einen Ort, um sich zu treffen und zu beten.
Aber es gibt keine Möglichkeit. Zum Beispiel einige Studenten haben schon gesagt, wir möchten gerne einfach in die Kirche kommen, aber die Sprache ist Deutsch. Wir verstehen gar nicht.
A.G. Anthony schwebt ein regelmäßiges interreligiöses Treffen vor, nach dem Vorbild der interreligiösen Gebete, die immer wieder in der italienischen Stadt Assisi stattfinden.
Das wurde gestartet von Johannes Paul II. Und das findet immer auf dem Vorplatz vor San Francesco in Assisi statt.
Die beiden Kapuzinerbrüder arbeiten nicht nur in der Seelsorge mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung zusammen. Es geht ihnen auch um ein zweites zentrales Thema, die Bewahrung der Schöpfung. Bernd Beermann besucht dafür an der Hochschule Vorlesungen zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement, um für die Riesenaufgabe Nachhaltigkeit in der großen Pfarrei weit um Eberswalde herum dazuzulernen.
Die ist ja flächenmäßig doppelt so groß wie die Stadt Berlin, unsere Pfarrei. Und irgendwie müssen wir die auch erstmal mit ins Boot kriegen. Und das sind so Dinge, wo man Prozesse anstreben muss, wo die Hochschule ganz gutes Wissen hat, um das weiterzubringen.
So soll das Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität zunächst einmal beim anstehenden Neubau des Gemeindezentrums eine wichtige Rolle spielen. Das wird alles noch ein wenig dauern. Die ersten Monate sind gut angelaufen, sagen beide, auch wenn A.G. Anthony, der indischer Staatsbürger ist, immer noch mit den Ämtern um seine Aufenthaltsgenehmigung kämpft. Die beiden Brüder sind derzeit vor allem damit beschäftigt, die zuständigen Akteure für ihre Anliegen kennenzulernen.
Bernd Geisen über Kapuzinermönche in Brandenburg. Der katholische Orden hat seit kurzem einen neuen Standort in Eberswalde. Das war Tag für Tag an diesem Mittwoch. Ich habe aber noch zwei Hörempfehlungen für Sie. Heute Abend ab 10 nach 8 geht es in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft um die Ideen des Juristen und Philosophen Carl Schmitt und um die Frage, was die uns heute noch sagen können über das Verhältnis von Politik und Religion. Und wer sich interessiert für das Verhältnis von Kunst und Religion, morgen früh ab 8:35 geht es in Tag für Tag um den Maler Caspar David Friedrich und um seine künstlerische Reise zu Gott. Jetzt hier im Deutschlandfunk aber erstmal die Sendung Agenda und die Frage, was muss passieren, damit E-Autos attraktiver werden? Die Redaktion für diese Sendung hatte Andreas Mein. Ich bin Anne Seidel. Ich wünsche noch einen schönen Tag.